Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema, über welches wir noch nie gesprochen haben, College, welches wir mit anbieten. Wir wollen darüber informieren mit der hochkompetenten Janine Herrmann von unserem Partner GLS Sprachenzentrum. Sie habe ich mir dazu eingeladen, weil zu College fehlt mir das notwendige Know-how. Geschichten zu College kenne ich genügend, aber unsere Eltern und Schüler wollen ja auch mal ein bisschen Fachwissen dazu haben. Liebe Janine, es freut mich, dass du dir hast Zeit genommen für unseren wertvollen Podcast.
Danke für die Einladung.
Stell dich doch mal kurz vor unseren Zuhörern. Und dann beginnen wir mit unserer Fragerunde. Fragen, die oft in Beratungsgesprächen von Schülern und Eltern gestellt werden.
Ja, sehr gerne. Danke, Horst. Ja, ich bin Janine Herrmann. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren schon bei GLS, war ganz lange in der Sprachreisenabteilung tätig und habe jetzt letztes Jahr auch ins Highschool-Team in Kanada gewechselt. Mein großes Lieblingsprogramm sind aber auch die College-Programme, die wir in den USA und in Kanada anbieten. Das ist also eher ein Programm für nach der Schulzeit, wenn man den Abschluss in der Tasche hat und gerne die Schulbank weiter drücken möchte und gleich ins Ausland geht. Und man kann das aber auch während der Schulzeit machen. Da können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, also auch für Schüler im Alter ab 16 Jahren ist das schon möglich. Und ja, USA, Kanada, das sind sowieso meine Länder. Ich war selber Au-pair nach meiner Schulzeit in den USA und war auch während meines Studiums in Kanada in der Nähe von Toronto für ein Semester. Also die Länder kenne ich gut, die liebe ich über alles und spreche da gern, sehr gern drüber und schicke da auch unsere Teilnehmer gerne hin.
Janine, so habe ich dich kennengelernt. Du machst das voller Liebe, aber das macht ihr alle bei GLS.
Na klar.
Ihr betreut so liebevoll unsere Teilnehmer. Das ist schon wunderbar. Du sagtest gerade hauptsächlich auch was nach dem Abitur. Deshalb machen wir auch den Podcast ganz bewusst, weil uns ist natürlich klar, dass nicht jeder nach dem Abi ein Auslandsjahr macht. Manchmal haben die Eltern was dagegen, weil das Kind soll studieren. In Deutschland muss ja immer alles hintereinander gehen. Aber es ist ja immer noch ein bisschen Zeit. 15. Oktober ist immer Studienbeginn. Bei uns in Sachsen sind immer relativ zeitig, gibt es die Abi-Zeugnisse. Da sind ein paar Monate Zeit. Du sagtest ja, mach mal erstmal das, was jetzt nach dem Abi ist. USA, Kanada. Kannst du uns mal sagen, gibt es entscheidende Unterschiede zwischen den zwei College in USA oder Kanada? Und wo, in welchen Gegenden bietet ihr das an? Weil es sind ja riesengroße Länder.
Es sind sehr große Länder und wir bieten auch nur eine kleine Auswahl an Programmorten an in beiden Ländern. In Kanada ist das ein sehr spezielles College-Programm, weil wir da mit dem Greystone College zusammenarbeiten. Und an dem College kannst du jetzt nicht alle Fachrichtungen belegen, sondern die sind fokussiert auf Business-Kurse und die haben ein Kurzstudium. Das heißt, du kannst da in relativ kurzer Zeit von 8 Wochen oder auch 12 Wochen ein Zertifikat machen, also richtigen Abschluss in bestimmten Kursen. Ich würde die so ein bisschen vergleichen mit Blog-Seminaren, die ich noch von meiner Uni-Zeit kenne, wo du also wirklich nur einen Kurs innerhalb von diesen Wochen hast und zum Schluss Prüfung schreibst und abschließt und mit einem Zertifikat nach Hause kommst. Ja, das ist aber wirklich nur, das sind Kurse im Bereich Marketing, International Business, Sales, solche Sachen. Also wenn sich jemand für BWL interessiert und das später studieren möchte, ist das ein super Programm, um sich mal ein bisschen auszuprobieren. Und das haben wir in Toronto und in Vancouver, also auch zwei wunderschöne Orte in Kanada. Und man kann das auch kombinieren, weil die haben den gleichen Kursplan und die gleichen Starttermine für diese einzelnen Module. Also wer sich nicht entscheiden kann, hat auch durchaus die Wahl, beide Städte kennenzulernen. Ja. Und in den USA ist es halt eher so ein Programm, wie man es vielleicht hier von der Uni kennt. Also das sind Colleges mit einem ganz, ganz breiten Fächerangebot, ganz viele verschiedene Fachrichtungen, akademisch bieten die sehr viel an, aber auch sportlich. Und das ist halt so richtig dieses College-Leben, wie man es aus den Filmen so kennt und was, glaube ich, auch viele wirklich interessiert und viele spannend finden. Und dort ist man dann für ein Semester oder zwei Semester, sprich ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr. Ja, und hier hat man halt viel mehr Kursauswahl. Und das sind auch so richtig diese College- oder Uni-Campusse, wie man die sich vorstellt, mit einem ganz großen Gelände, wo die ganzen Institute drauf sind. Also so eine kleine Stadt oder Gemeinschaft in sich selbst.
Ja, vielleicht eins, was mir gerade einfiel, weil du Toronto sagtest, von unseren Work-and-Travelern. Also wer Toronto wählt und ein Faible für New York hat, ist wohl eine Flugstunde New York. Da kann man auch schnell mal an Times Square spazieren gehen.
Ja, und wenn
Was du
man durch
sagst.
Toronto schlendert, also mich erinnert das auch immer ein bisschen an New York, weil ich finde, die haben auch diese wirklich imposanten Wolkenkratzer und das ist halt die größte Stadt von Kanada, das merkt man. Ja, und das erinnert schon auch ein bisschen an Toronto, an New York, Entschuldigung. In den USA haben wir aber auch die Colleges in den großen Städten. Also wir haben zum Beispiel zwei in Seattle, wir haben eins in Orlando, wir haben eins in Boston und dann eins in Santa Barbara. Das ist jetzt nicht mehr so eine ganz große Stadt, aber auch ein wunderschöner Küstenort. Und auch ein kleines College mitten in der Wüste in Palm Springs. Also das ist die Auswahl, die wir in den USA haben.
Da würde ich mal aus der Erfahrung unserer Rückkehrer sagen, wer unheimlich naturliebend ist, Vancouver. Richtig?
Ja, absolut. Vancouver
Ja.
hast du alles, du hast Berge, du hast Wasser. Du hast aber auch diese Vorteile von der Großstadt. Du bist in Vancouver auch sehr nah an der US-Grenze. Und du kannst auch mal in so einen Reisebus steigen, so wie wir die hier auch kennen, und bis nach Seattle einfach mal auch am Wochenende fahren. Du kannst aber auch zum Skifahren in die Berge fahren. Also das ist, ja, also von der Natur wirklich schön, wobei ich das Toronto auch nicht abschreiben will. Ich bin ganz großer Toronto-Fan und ich liebe die großen Seen. Und ich liebe es auch, dass man viele kleine Städte einfach mal ganz schnell abfahren kann mit Bus oder Zug. Ja, und das geht da auch wunderbar. Also auch da kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten auf jeden Fall.
Ich sage immer wieder, völlig egal wohin, Hauptsache weg von den Eltern. Das ist das Wichtigste.
Ja, das war bei mir damals auch so. Und mir war auch innerhalb von Europa, das war mir nicht weit genug. Also für mich war auch klar, ich muss, wenn dann, nach Nordamerika.
Ja, ich sage auch zu den Eltern, wenn sie jetzt nur unheimlich klammern, wir hatten jetzt gerade wieder eine Beratung, nur Europa. Und wenn ich merke, dann bleibt das Kind in Europa, weil es ist ja auch weg von den Kindern. Aber ansonsten sage ich auch immer die große Reise. Weil man weiß dann immer, weil gerade Studium, Ausbildung durch das Erasmus-Plus-Programm spielt sich ja dann viel in Europa ab, dass man mal die große Reise hat gemacht, vielleicht auf Kontinente, wo du nie wieder hinkommst. Und dann passt das schon. Was du gerade sagtest, fiel mir ein. BWL, Marketing, International Business. Mein jüngster Sohn hat ja mal Marketing studiert. Und das ist ja ziemlich breit aufgestellt. Das Auslandspraktikum an sich spielt ja jetzt nicht mehr so die große Rolle bei euch, genauso wie bei anderen Organisationen. Beim Auslandspraktikum kommt ja auch dazu, das muss ja auch komplett zu 100% bezahlt werden, man bekommt ja auch keinen Lohn. Könnte man, nur mal so, könnte man das auch vergleichen, wenn man jetzt immer sagt, ich will mich ein bisschen ausprobieren, internationale Netzwerke aufbauen, dass ich eben zum Beispiel auch mal 2, 3 Monate so einen College-Besuch mache und mir eben was raussuche, was ein bisschen breiter aufgestellt ist, wo ich mal in die ganze Sache reinriechen kann, weil das Auslandspraktikum wird ja deshalb auch immer angesprochen, weil keiner so richtig weiß, was er mal werden will. 98% unserer Zwölftklässler wissen das nicht, weil die haben ja auch nie Zeit, darüber nachzudenken. Könnte man das auch so mal darüber definieren, dass man sagt, okay, such dir ein bestimmtes College aus, wo du dich kannst mal ausprobieren. Wenn dann kommt, okay, ich habe es ausprobiert, ist aber jetzt doch eine, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, ist ja das auch ein Ergebnis. Man kann in eine andere Richtung gehen.
Das hast du sehr schön gesagt und das ist auch immer mein Credo. Wer aus dem Programm geht und sagt, ja, das hat mir super gefallen, möchte ich weiter studieren, ist doch meine Leidenschaft. Ja, da hat das Programm auf jeden Fall das vollbracht, wozu es da ist. Aber genauso, wer da rausgeht und sagt, na, der Kurs, den habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, möchte ich nicht weiter verfolgen, habe ich Interesse verloren. Das ist genauso ein gutes Resultat aus so einem Programm. Also wir reden hier schon auch von so einem Schnupperstudium. Ja, und kaum einer von unseren Teilnehmern weiß genau, was er studieren möchte, wenn er aus der Schule kommt. Ja, also man möchte sich auch erstmal ausprobieren. Ich wusste das damals auch nicht so genau, und habe mich auch erst nach meinem Auslandsaufenthalt dann fokussiert. Ich habe da tatsächlich Nordamerika-Studien studiert. Also mein Au-pair hat, glaube ich, auch seinen Effekt gehabt. Ja, also ausprobieren, darum geht es wirklich. Und zumindest bei den USA hat man ja auch eine riesen Auswahl an Kursen. Und du kannst was künstlerisches machen, du kannst Mathekurs machen, du kannst Sprachen machen, du kannst Sport machen, du kannst auch Fotografie als Kurs belegen. Also da gibt es ja gar keine Grenzen. Die haben ein großes Fächerangebot. Bei Kanada ist halt ein bisschen anders. Da muss schon auch so ein Grundinteresse für BWL und Wirtschaft einfach da sein. Ich glaube, sonst macht das Programm nicht ganz so viel Sinn.
Passt ja auch. Vielleicht ganz kurz mal an alle Zuhörer, egal ob Eltern oder Schüler, was wir immer unseren Zwölftklässlern empfehlen, bevor sie ins Ausland gehen. Wir haben ja hier in Dresden eine herrliche Hochschullandschaft, TU Dresden, für mich momentan die beste Uni Deutschlands. Wir haben die Hochschule Technik Wirtschaft, geniales duales Studium mit internationalen Praxispartnern und so weiter. Dass die zwei, drei individuelle Studienberatungen machen, weil in unseren Gymnasien, ich denke mal, das ist vielleicht deutschlandweit, hat die Arbeitsagentur Monopol. Ich war vor kurzem bei so einer Vorstellung der Arbeitsagentur an dem Gymnasium. Da kam in der Stunde nicht einmal Globalisierung oder künstliche Intelligenz. Und dass man zwei, drei individuelle Studienberatungen macht, nach den Studieninhalte fragt, wie wird sich die Branche mal mit KI auswirken, wenn es voll durchschlägt. Und wenn ich dann ins Ausland gehe, mich keiner kennt, ich zum ersten Mal so sein darf, wie ich wirklich bin, alles mit Spaß mache, mein Kopf wird frei, dann sortiert man mein Unterbewusstsein ein bisschen was. Ich probiere mich am College aus. Und wenn ich zurückkomme, wir wollen es nicht garantieren, aber ich denke mal, es besteht gute Hoffnung, dass ich zumindest dann die Richtung raus habe, in welche Richtung ich gehe. Und damit ist es ja schon sehr schön. Die Persönlichkeit habe ich bekommen oder habe dazu gewonnen. Und wenn ich nach dem ersten Semester merke, es ist doch nicht so, dann switche ich nochmal um, hat mein jüngster Sohn auch gemacht und dann war es perfekt. Und damit denke ich mal, ist der College-Besuch schon seine Wertigkeit. Du sagtest vorhin etwas, kann man auch jetzt sozusagen mit 16 machen. Was wäre denn das Besondere an den College-Besuch oder der Unterschied zu einem Highschool-Jahr?
Also das geht also muss ich gleich halt zum Einstieg sagen, das geht wirklich nur in Seattle. Ja, das ist der einzige Bundesstaat in den USA, wo auch schon 16-Jährige an ein College gehen können. Und die belegen da auch nicht diese regulären College-Kurse, die die Erwachsenen, sag ich mal, belegen, sondern die Colleges, die beiden, die wir in Seattle haben, die haben auch ein Highschool-Programm. Und das wird auch von amerikanischen Schülern besucht. Die belegen dann einzelne Kurse dort oder machen da wirklich ihren Highschool-Abschluss schon am College. Können aber auch, wenn sie schon sehr gute Englischkenntnisse haben, zum Beispiel auch schon weiterführende Kurse aus dem College-Katalog belegen. Das ist so ein bisschen Sinn, dass man auch schon während der Schulzeit so eine College-Credit sammelt. Deshalb machen die amerikanischen Schüler das dort. Ja, und für unsere Schüler heißt das, wenn jemand schon wirklich sehr selbstständig ist und vielleicht gar nicht so Lust auf diese Highschool-Experience hat, sondern schon mal so ein bisschen in diese Studienrichtung möchte und auch auf dem Campus leben möchte. Mit 17 kannst du da zum Beispiel auch dann schon im Wohnheim wohnen. Du musst nicht mal bei einer Gastfamilie wohnen. Dann ist das für die Schüler interessant. Du musst dir das aber auch zutrauen. Ja, das ist schon von der Sprache her sehr anspruchsvoll, so ein College-Programm für die Highschool-Schüler. Aber du hast auf jeden Fall eine interessante ja, Kurswahl auch zur Auswahl. Ne? Und du wirst auch, wenn du dich dafür interessierst, erstmal mit einer Mitarbeiterin vom College, da wird auch, wenn deine Zeugnisse überprüft und die stellt mit dir zusammen dann auch den Stundenplan zusammen für, dass es vielleicht auch mit der Heimatschule hier in Deutschland dann natürlich ja, im Einklang ist.
Liebe Janine, wir sind Sachsen. Wir lieben das Anspruchsvolle. Wir lieben Herausforderungen. Wir haben
Sehr
keine
gut.
Angst.
Ja, wir Berliner übrigens auch nicht.
Ja, das ist doch das Tolle an uns. Lohnt sich ein College-Besuch, auch wenn ich nicht studieren möchte? Für mich immer weg von zu Hause, Teilnahme am internationalen Leben. Fällt hier spontaner was ein, was man noch als ja, Wertigkeit nehmen kann, was es noch bringt? Also bringt immer viel, wenn man ins Ausland geht.
Immer was. Und auch wenn man zurückkommt und sagt, nee, ich mache jetzt doch lieber eine Ausbildung und was Handwerkliches, dann ist das doch auch eine gute, ein gutes Resultat aus dem Programm. Ja, und die Colleges haben halt auch viel, was Handwerkliches angeht. Die haben nicht immer nur so diese akademischen Fächer. Und es geht ja auch immer noch um deine persönliche Entwicklung bei dem Programm. Ja, weil du bist dann wirklich ohne Eltern dort, du musst schon sehr eigenständig leben, du gehst für dich selber einkaufen, du musst offen sein, um mit anderen in Kontakt zu kommen, du hast doch diesen ganzen Schulalltag auf Englisch natürlich, ne? Also das ist schon ein Programm, glaube ich, wo man wirklich eine ganz große Entwicklung durchmachen kann. Und klar, die macht man beim Highschool-Programm auch, aber ich finde, das geht in eine andere Richtung. Weil bei so einem College-Programm bist du wirklich erwachsen. Wenn du zurückkommst, bist du schon ein anderer Mensch eventuell. Ja. Ich habe das persönlich auch durchgemacht. Ich war auch sehr, sehr schüchtern, als ich ins Ausland bin, kannte ja nur meine kleine Stadt in Brandenburg, ja, und war dann auf einmal in den USA und ich bin dann ganz anders zurück nach Hause gegangen. Ja, im positiven Sinne.
Wie ist es bei den Eltern? Ist ja immer eine gewisse Angst da. Schafft das alles mein Kind? Ja, ich habe jetzt einen Artikel mit ChatGPT geschrieben, Auslandsjahr, der Schmerz der Eltern. Manche Eltern können sich den Artikel nicht durchlesen, weil sie damit konfrontiert werden, dass fast sie mehr Angst haben, das zu schaffen, wenn ihr Kind nicht da ist. Wenn ihr Kind weg ist, weil Strukturen wegbrechen. Hat denn das Kind in den College Ansprechpartner, so wie ich GLS kenne, sind immer Ansprechpartner da, eine Mentorin? Wie ist die Betreuung vor Ort? Sag mal was zu den mithörenden Eltern, dass sie dann wieder beruhigt schlafen können.
Also man hat, wie du schon sagtest, immer Ansprechpartner vor Ort. Das sind jetzt aber keine GLS-Kollegen oder so, ne, sondern das sind auch unsere Ansprechpartner, mit denen wir jeden Tag in Kontakt stehen. Du hast an jedem College ein International Office, wo die Mitarbeiter sitzen, ihre Sprechstunden haben und alles, was das Akademische angeht, wenn man merkt, man kommt in den Kurs nicht klar, möchte vielleicht doch noch mal wechseln. Solche Sachen besprichst du dann direkt dort vor Ort am College. Und für die Unterkünfte haben wir auch immer noch mal ja andere Ansprechpartner. Das ist liegt daran, weil es eine andere Partneragentur von uns ist oder einfach ein anderes Department am College. Aber auch da, wenn irgendwo Probleme sind oder man nicht weiter weiß, wenn irgendwas kaputt ist oder auch mit der Gastfamilie nicht ganz klappt, hast du auch dort die Betreuer, mit denen du darüber sprechen kannst. Ja. Und ich oder wir bei GLS sind ja auch die ganze Zeit bis Ende des Programms auch immer noch Ansprechpartner. Und du weißt, wir wollen immer über alles in Kenntnis gesetzt werden, wenn irgendwas nicht gut läuft. Es bringt nichts, sich da irgendwie durchzuquälen, sondern wenn irgendwas nicht zu 100% stimmt, sollte man uns das auch mitteilen. Ja. Aber es ist schon etwas selbstständiger als ein Highschool-Programm. Na klar, also wir haben jetzt keine betreuten Gruppenflüge zum Beispiel. Wir haben keine großen Vorbereitungstreffen, ja, wie für die minderjährigen Schüler, weil die meisten unserer College-Teilnehmer sind 18 oder stehen kurz davor. Und ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, die wollen auch frei werden und frei sein. Die wollen nicht mehr bei allem an die Hand genommen werden. Ja, die haben wirklich Lust darauf, das auch allein zu meistern. Und ja, so haben wir das Programm auch aufgezogen.
Unsere junge Generation leidet ja darunter, dass sie gepudert und gezuckert werden. Ich habe 12-Klässler Mädchen, die haben in ihrem Leben noch nie Wäsche gewaschen. Die haben keine Aufgaben im Haushalt. Dann frage ich, hast du Aufgaben im Haushalt? Dann sagen die meisten zu mir, ich räume Geschirrspüler aus. Da sage ich, ich rede hier nicht von Beschäftigung, ich rede von Aufgaben. Da gucken die Eltern mich an, die nehmen alles ab. Die junge Generation will ja auch mal selbst Entscheidungen treffen. Und vielleicht zwei Ergänzungen dazu, liebe Eltern. Ihr Kind ist richtig gut drauf, wenn Sie mal in der Nähe sind. Also trifft auch wirklich gute Entscheidungen. Und wir weisen gerade unsere Highschool-Schüler darauf hin, mache ich persönlich immer sehr ausdrucksstark, wenn sie Probleme im Ausland haben, wenn man mit der Gastfamilie was nicht stimmt und so weiter, ich sage, deine Familie in Deutschland wolltest du sicherlich auch schon mal auf den Mond schießen, kann mit der Gastfamilie genauso passieren. Du hast eine Mentorin vor Ort, so wie du sagtest, so im College. Und du rufst deine Eltern erst an, wenn das Problem gelöst ist. Weil wenn das Problem nicht gelöst ist und du rufst deine Eltern an, springt bei denen der Motor an und keiner Und jeder muss sich in Sicherheit bringen, weil die Eltern wollen sofort alles lösen. Aber das werdet ihr ja auch bei GLS kennen, wenn Eltern anrufen und mittlerweile ist es gar nicht so schlimm. Aber die wollen auch mal drüber reden. Ist es so, Janine? Sicherlich, ne?
Ja, ich sag mal ja. Also ja, Punkt.
Ich verstehe manchmal auch, wenn die Lehrer sagen, ach, die Schule ist schon ganz schön, wenn die Eltern nicht wären. Wir sind alle liebende Eltern und natürlich, wenn unser Kind ins Ausland geht, ich habe meine Jungs auch ins Ausland geschickt. Ich sage immer wieder, das Beste, was wir haben, sind unsere Kinder und da sollte schon alles etwas in normalen Bahnen ablaufen, zumindest am Anfang, wenn sie beginnen, sich zu integrieren. Nochmal ganz kurz bei den College. Du hattest zwar am Anfang was gesagt. Welche Dauer ist möglich? 3 Monate, 6 Monate, ein ganzes Jahr? Stimmt's?
Genau, das wollte ich von auch nochmal zu diesem Highschool-Programm in Seattle sagen. Das ist auch eine schöne Option, wenn jemand nur 3 Monate ins Ausland möchte, weil die Colleges in Seattle, die arbeiten noch nach diesem Quarter-System. Also da hat man nicht das Herbstsemester und das Frühlingssemester, sondern die haben 4 Quarter im ganzen Jahr, wobei der Sommer eigentlich wegfällt, das sind Sommerferien. Aber da kann man dann auch für 3 Monate ans College gehen, während der Schulzeit.
Wann würde dann das College beginnen im Normalfall?
Im August oder September, kommt ein bisschen aufs College an. Das sind jetzt wieder die US-Colleges. In Kanada haben wir Starttermine jeden Monat, gibt es einen Starttermin. Und dann kann man gucken, welcher Kurs wird dann da genau angeboten. Oder man ist doch flexibel und sagt, ich will eigentlich unbedingt von Oktober bis Dezember, habe ich hier noch Leerlauf und will mal was machen. Dann muss man natürlich den Kurs belegen, der da gerade angeboten wird.
Ja. Liebe Zuhörer, zu Ihrer Beruhigung, wir machen immer die Erstberatung, dass wir mal Sie und das Kind ein bisschen beschnüffeln, welche Voraussetzungen es erfüllt und so weiter. Und dann würde natürlich die sofortige Übergabe an die hochkompetente Janine Herrmann erfolgen. Und dann wird das perfekte College gefunden. Versprochen, Janine?
Natürlich.
Sehr schön. Muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um an das College gehen zu dürfen? Eins vielleicht mit berücksichtigen, wir haben ja jetzt unsere Schüler, ich möchte fast sagen 40%, vielleicht sind es 50%, die psychische Auffälligkeiten haben, Corona, Leistungsdruck etc., Mobbing, also sprich Depressionen, Angststörung, Essstörung, Verhaltensstörung. Und wie gesagt, ich hätte es mir vor ein paar Jahren können vorstellen, wie umfangreich das geworden ist. Sag mal ein bisschen was dazu, was fürs College wichtig ist, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Vielleicht auch was zum Zensurendurchschnitt, ob es da
Genau.
auch eine Voraussetzung gibt.
Also grundsätzlich die Aufnahmekriterien an einem College sind recht, ich sage mal, simpel, weil die Colleges, die freuen sich auch über jeden International Student, der sich bewirbt und der da hinkommt. Ja, die Colleges, die wir in den USA im Programm haben, haben eine relativ geringe Quote an internationalen Studierenden. Das sind wirklich nur 3 bis 5%. Der Rest sind Amerikaner. Das ist aber auch wirklich toll für unsere Teilnehmer, ja, weil die möchten ja auch mit den Amerikanern zusammen sein und nicht vor Ort auch nur mit den Deutschen oder zusammen studieren. Also das ist ein ganz großer Vorteil auch von dem Programm. Und im Grunde musst du entweder 17 mindestens sein und einen Schulabschluss in der Tasche haben. Das ist auch egal, welcher Schulabschluss. Oder du bist 18 und dann könntest du dich sogar bewerben, ohne einen Schulabschluss zu haben. Ja, also das sind so die großen Voraussetzungen, um sich zu bewerben. Englischkenntnisse, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Die werden aber auch von College zu College ein bisschen anders behandelt. Manche Colleges brauchen richtig so ein TOEFL-Zertifikat. Also musste man auch hier in Deutschland, bevor man sich bewirbt, erstmal diesen TOEFL-Test ablegen und auch mit einer bestimmten Punktezahl abschließen. Ja, und dann kann man sich erst bewerben. Andere Colleges, die haben ihre eigenen Englisch-Einstufungstests und das würden unsere Bewerber dann durchführen. Und dann wird geschaut, wo liegt man ungefähr. Und davon ist abhängig, in welche Kurse du dich dann letztendlich einschreiben kannst. Ja, vielleicht, wenn jemand zum Beispiel ganz geringe Englischkenntnisse erst hat, könnte man trotzdem ans College gehen und dann belegt man aber auch eine Englischkurse an dem College. Ja, trotzdem kann man dann diese ganze Erfahrung auch mitmachen. Wer schon sehr gute Englischkenntnisse hat, der kann sich dann auch in Kurse einschreiben, die sehr, ja, anspruchsvolles Englischvokabular haben. Ja. Also davon wird es ein bisschen abhängen, welche Kurse man dann letztendlich belegen kann. Dennoch sollte man sich bewerben und dann schauen wir natürlich, wo bis zum Englischen. Also von daher, wir hatten jetzt auch noch niemanden abgelehnt, weil eine 3 oder eine 4 auf dem Zeugnis im Englischen stand. Klar, Zeugnis müssen wir auch einreichen, aber auch da ist es nicht so, wenn jemand sehr schlechte Noten hat, wird das College ihn nicht aufnehmen. Ja. Man muss auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, College oder Studieren in den USA, das ist irgendwo auch ein Business bei denen, ja. Und von daher, sag ich mal, wer das nötige Kleingeld mitbringt und dafür bezahlt, kann sich bewerben und wird auch angenommen. Ja, von daher, die Leistungen stehen jetzt bei der Bewerbung noch gar nicht so im Vordergrund.
Also bei uns ist es prinzipiell so, manche haben ja eine 4 in Englisch, sprechen aber gut im Interview, weil die sagen, der englische Unterricht interessiert uns nicht, ist ja immer Grammatik-Satzbau. Die werden dann zum Beispiel in den USA gelobt für ihre feine englische Aussprache, weil dort interessiert Grammatik nicht, also Umgangssprache, so wie wir in Deutschland ja auch nicht alle Hochdeutsch sprechen. Und aus dem Grunde, was immer ist, was ich anspreche, auch an der Highschool, aber die sagen, du kriegst dann Unterstützung, weil der Lehrer, der hat dann einen Blick dafür, auch für die Austauschschüler, wenn so Fachvokabular ist, weil die sagen, nach 3, 4, 5 Monaten, das ist aber ja im Deutschen genauso, wenn mal irgendwas ist, da kriegst du die Unterstützung. Und wie gesagt, stimme ich dir voll überein. Die Eltern bezahlen eine Summe X. Und dann ist die Entwicklung entscheidend. Und es ist immer was anderes, wenn ich 24 Stunden am Tag dieses Englisch höre, als wenn ich hier nur im Unterricht sitze und mal Englisch höre. Gerade hier in Dresden hast du nicht die Chance, ständig Englisch zu sprechen. Es wird zwar besser, aber es ist eben noch nicht so ausgeprägt wie vielleicht woanders. Oder hier in Berlin, wenn man sagt, wenn du in den Kaffee gehst, musst du Englisch bestellen. Also das, so ist es in Dresden noch nie.
Genau.
Vielleicht mal zu den
Ich
Gesundheitsfragen noch.
ganz kurz noch, Horst. In Kanada, wir müssen ja doch immer sehr unterscheiden. Und da ist es wirklich so, da ist eigentlich das Allerwichtigste bei der Bewerbung sind die guten Englischkenntnisse dort. Ja, also man muss auch für das Greystone College in Kanada muss man einen Schulabschluss haben. Und du musst Englischkenntnisse auf dem Niveau von mindestens B2 haben. Ja, das ist schon das obere Mittelniveau. Aber auch da macht man als erstes den Englisch-Einstufungstest vom College und dann sehen wir sofort, ist es ausreichend. Und wenn dieser Test bestanden ist, dann ist das alles, was du für Kanada machen musst. Ja, und dann bist du da im Grunde schon drin und angenommen.
Wunderbar, jetzt zu den Gesundheitsfragen, Voraussetzungen.
Ja. Also wir haben da keine großen Vorgaben, was jetzt gesundheitliche Vorerkrankungen oder sowas angeht. Und auch hier würde ich erstmal sagen, kann sich jeder grundsätzlich bewerben. Ja. Wenn man bei einer Gastfamilie wohnt, dann müssen wir natürlich wissen, hast du eine Vorgeschichte, bist du Vegetarier, hast du eine Tierhaarallergie, ja. Sind kleine Kinder okay, dass die dort auch im Haushalt wohnen? Also solche Fragen müssen wir natürlich schon alles in Betracht ziehen. Und wenn jemand eine Vorerkrankung hat, ist es auch hier ganz, ganz wichtig, dass wir darüber in Kenntnis gesetzt werden. Es ist aber erstmal kein Ausschlusskriterium. Ja, wir müssen das dann so halt an unsere Ansprechpartner in den USA und Kanada auch weitergeben. Die müssen dann auch noch natürlich zusagen, haben eventuell hier und da auch Rückfragen. Und du musst auch bedenken, wenn jemand 18 ist, dann ist der sowieso sein eigener Herr. Und da wird dann nicht gesagt, du kannst jetzt wegen dieser Vorerkrankung nicht zu uns kommen. Ja, man muss sich das dann halt zutrauen. Man muss auch immer bedenken, man ist im Ausland, fremde Umgebung. Erstmal ist man alleine, man muss sich da durchboxen. Und ja, man muss sich das einfach zutrauen. Man muss auch ein bisschen seinen Körper kennen und vertrauen. Ja, man weiß ja, wie man reagiert auf fremde Situationen. Wir möchten natürlich niemanden ins Ausland schicken und dann passiert irgendwas Schlimmes oder Die müssen nach 1, 2 Monaten zurückkommen und sind komplett traumatisiert, weil sie mit der Situation nicht klarkommen oder so. Na, also hier gilt wirklich, das im Vorfeld ehrlich alles mitzuteilen und vielleicht auch einen Attest vom Arzt einzureichen oder vom Therapeuten. Ja, das hilft ja auch immer schon.
Ja, ich sag mal so, das ist wie beim Highschool-Jahr die Gastfamilie, wenn die 100% Verantwortung übernimmt, die muss wissen, wie sie reagiert, wenn irgendwas passiert. Das
Ja.
ist schon, was in der Krankenakte steht, wird mitgeteilt, sage ich immer. Bei den 18-Jährigen, die wir zum Work-and-Travel und so weiter schicken, gebe ich ja dann immer den Hinweis, sie müssen einschätzen, ob sie physisch in der Lage sind, dieses Work-and-Travel zu machen. Ich rate auch immer noch vorher nochmal zum Arzt zu gehen. Wir haben auch gerade, was jetzt 18-Jährige betrifft, wie ihr arbeitet ja mit Dr. Walter zusammen, was das Versicherungspaket betrifft, weil das ist auch immer ganz wichtig bei Therapien, was ist im Ausland noch versichert. Also man darf 6-monatig nee, in Therapie sein. Wenn im Ausland wieder was auftritt, ist man wieder versichert. Das kann ja ein richtiger Kostenfaktor werden. Und da haben wir bei Dr. Walter von euch einen Podcast gemacht mit der Fachberaterin, genauso wie mit Hanse Merkur, was wir jetzt so die Zwölftklässler haben. Und da steht eben auch drinne, was eben im Ausland nicht versichert ist, da wird auch eben auf psychische ja, Probleme hingewiesen und so weiter. Das schicken wir, also dass man dann auch weiß, was Sache ist. Aber gerade jemand, der auch ein bisschen ja, psychisch belastet ist, der muss ja auch seine Komfortzone verlassen. Hier in
Ja,
Deutschland schafft er
absolut.
den Absprung nie. Also wenn er sich regenerieren will, dann ist raus aus der Komfortzone. Alles andere hat er sein ganzes Leben lang damit, weil du wirst ja immer daran erinnert.
Ist richtig.
Denk dran, da mach das nie, denk dran. Und da traut sich nie wieder was oder die traut sich nie wieder was zu. Wie ist es mit dem Visum beim Highschool? Ja, weiß ich, gibt es bei euch eine schöne Visumsbetreuung, was außerhalb Europas ist. Wie ist es beim College? Gibt es da besondere Visa? Muss man sich an der amerikanischen bzw. kanadischen Botschaft vorstellen?
Also, die Programme in Kanada sind ohne Visum möglich. Also, da würde man auch ganz normal als Tourist einreisen mit ETA. Man kann ja in Kanada bis zu 6 Monate ohne Visum bleiben und auch tatsächlich studieren oder Kurse belegen oder auch Sprachreisen machen. Also, das ist alles möglich. In den USA ist es e so, egal wie lange du dort bist, du brauchst ein Visum. Du musst das F1-Studentenvisum beantragen. Das ist auch das, was einige unserer Highschool-Schüler beantragen. Also auch da haben wir einen guten Leitfaden. Wir kennen uns da sehr gut mit aus. Und ja, aber für die USA ist es auf jeden Fall ein visumspflichtiges Programm. Und das Visum kostet aktuell 510 US-Dollar. Ja, und man muss auch zu einem persönlichen Interview beim Konsulat erscheinen.
Du hattest schon gesagt, es gibt einen Mentor, einen Lehrer, der dann den Stundenplan mit den Teilnehmern zusammenstellt. Das hattest du schon, glaube ich, gesagt. Wie ist das Studentenleben an dem College? Wie ist so der Tagesablauf, das vielleicht mal im Telegram-Stil?
Im Telegrammstil. Was heißt
Kurz und
das?
knackig.
Kurz und knackig. Also,
Also, wenn du sagst, Spaß, 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 gut.
ja. Spaß ist ganz wichtig bei dem Programm. Nichtsdestotrotz, man darf nicht unterschätzen, man ist da Vollzeitstudent. Ja, unsere Teilnehmer belegen so ungefähr 4 Kurse am College pro Semester. Das ist verpflichtend, um das Visum überhaupt zu bekommen und auch behalten zu dürfen. Und 4 Kurse, ich weiß, das klingt immer erstmal wenig. Ja, aber die finden ja nicht nur einmal die Woche statt, sondern du hast Kurs 1, hast du zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr. Am Mittwoch ist nach dem Kurs noch ein Tutorial oder eine Discussions Group, auch jeweils 2 Stunden. Dann musst du Hausaufgaben machen, du musst Texte vorbereiten, lesen, hast Gruppenarbeiten, musst auch mal ein Referat halten. Ja, also das sind ja alles auch zeitaufwendige Aufgaben, die mit ins Studium einfließen. Und wenn du das A4 nimmst, weil du 4 Kurse hast, dann kommst du schon so auf einen Wochenstunden Plan von, ich sag mal, 35 Wochenstunden. Ja, also das ist ein Vollzeitstudium. Und wenn du dir dann auch noch einen Job suchst, weil das darfst du mit dem F1-Visum, du darfst aber wirklich nur am College selbst jobben. Du kannst jetzt nicht irgendwo außerhalb in der Stadt im Café oder so arbeiten. Aber wenn du dann auch noch deinen Job hast und dann machst du noch, gehst du noch schwimmen an einigen Tagen und spielst Football im Studentenclub, dann ist die Woche sehr gut gefüllt. Also, das ist auch das Feedback von unseren Teilnehmern. Langweilig wird es da nicht. Ganz im Gegenteil. Und die Kurse sind auch anspruchsvoll. Ja, es gibt eine Anwesenheitspflicht. Du musst deine Leistung erbringen. Du wirst auch benotet. Also, das ist ein ernsthaftes Studienprogramm. Weil wenn du dort nicht erscheinst zu den Kursen, dann verlierst du dein Visum irgendwann. Ja, das wird halt alles vom College auch kontrolliert. Und wenn du krank bist, musst du auch zum Arzt gehen, dir einen Attest holen, weil du dann Fehlzeiten hast, die natürlich entschuldigt werden müssen. Also das ist so der College-Alltag. Und ansonsten, glaube ich, haben die da alle eine sehr, sehr gute Zeit mit ihren Partys und Wochenendausflügen in der Gruppe mit ihren Freunden. Und man geht ja auch sehr viel auswärts essen und hängt in den Sportbars rum oder am Strand. Ja, also das Studentenleben, wissen wir alle, ist interessant, ist eine wunderbare Zeit. Und in den USA finde ich auch, so wie das in den Filmen immer dargestellt wird, ist es auch wirklich dort. Ja, also ja, wenn man nicht zu schüchtern ist und zu zögerlich, wird man da sehr viel Spaß haben.
Ja, vielleicht ein. Für mich war ja immer mit minimalem Aufwand durchs Studium kommen. Ich würde jetzt mal spontan sagen, wo du sagtest, Referate ausarbeiten, würde ich gleich mal spontan sagen, radikal verkürzen die Zeit mit ChatGPT. Und dann schauen wir mal.
Ja,
Rate
das
ich
gab es
jeden
zu meiner
Schüler.
Studienzeit noch nicht.
Ja, ich hätte das genutzt. Also für mich ist das genial.
Ja.
Wie sieht es mit Gewalt und Sicherheit aus? Ein sehr sensibles Thema, gerade bei Eltern. Die ganze Welt brennt, nur Deutschland ist die Oase. Wobei ich immer sagen muss, was hier allein in den letzten Jahren in Dresden passiert ist, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen. Aber sag vielleicht mal was dazu. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht mehr. Wie sieht es
Nein,
aus mit Gewalt und
gibt es nicht
Sicherheit?
mehr, die gibt es auch bei uns nicht. Also ganz ehrlich, in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, da habe ich nachts mehr Angst durchzulaufen als durch New York City in der Nacht. Ja? Wenn ich es mal so ganz plump sagen kann. Also in Deutschland, Berlin, Dresden, welcher Ort ist schon sicher? Ja. Und du musst einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Du musst auch wissen, welche Ecken du meiden solltest. Ja, und man sollte nirgendwo mit einer offenen Handtasche rumlaufen oder nachts ganz alleine durch irgendwelche Gassen laufen. Also das muss einem schon bewusst sein. Und es kann überall was passieren. Du musst einfach vorsichtig sein. Du musst auch wissen, auf welche Leute du dich einlassen kannst und so weiter, welchen Leuten du vertrauen kannst. Meine Gasteltern haben in den USA damals immer gesagt, ich muss um 2 zu Hause sein. Ich war da zwar schon volljährig, aber gut, ich musste deren Regeln befolgen, weil die haben immer gesagt, nichts Gutes passiert nach 2 Uhr nachts. So, und da sollte ich dann schon wieder brav im Bett liegen. Und ich würde das, glaube ich, auch an unsere Teilnehmer ruhig weitergeben. Ja. USA ist ein Brennpunkt, klar, und die großen Städte, jeder hat ihre Schattenseiten, egal wie schön sie ist. Drogen sind sicherlich überall ein Problem. Kriminalität, Überfälle, man muss aufpassen. Ja. Ich will jetzt aber auch niemanden abschrecken, es sind trotzdem auch wunderschöne Städte. Man muss nur wirklich wissen, in welchen Stadtteilen du dich aufhältst. Ja, und unsere Gastfamilien wohnen sowieso eher in den Vororten. Das ist immer noch eher die heile Weltlocation, würde ich sagen. Und die Studentenwohnheime, die sind meist auch gleich neben dem College oder in der Nähe. Also auch da hat man dann keine weiten Wege, wenn es dunkel wird oder nachts. Und ja, ansonsten wachsam sein. Ja.
Ja, ich sag mal so, was du sagtest, durch dunkle Gassen laufen, durch Parks nachts, abends laufen, das lernen sie in Dresden, also das werden sie dann auch im Ausland nicht mehr machen. Drogendealer-Szene kennen sie am Hauptbahnhof, da macht man jetzt einiges, da pflanzt man jetzt Bäume. Ich weiß nicht, warum dann die Drogendealer weggehen sollen, aber ist eine andere Sache. Alle, die im Ausland waren, wir haben gerade auch Südamerika, wo man immer sagt, oh mein Gott, die fahren alleine mit Uber. Da frage ich immer, sitze alleine drin, natürlich, und jeder sagt natürlich, du hast ein paar Regeln. Sprich mit Einheimischen, da gibt es ein paar Regeln, Südafrika zum Beispiel oder teilweise auch Südamerika, da kriegst du dann das Bild vom Taxifahrer, das sind dann die vertrauensvollen Taxis und darauf stellst du dich ein, weil der große Vorteil ist auch, wenn du das mal gemacht hast, du traust dich dann durch die ganze Welt zu reisen, weil du keine Angst mehr hast. Du stellst dich ganz einfach darauf ein. Franzi, unsere Spezialistin für Freiwilligenarbeit weltweit, Südamerika, Asien, Afrika, die gibt immer den Tipp, wenn ihr ins Ausland möchtet, schaut euch nicht die Seiten des Auswärtigen Amtes an. Ihr werdet den Weg ins Flugzeug nicht mehr finden, weil dort die ganze Welt brennt. Und wie gesagt, es gibt überall nur Go Areas. Aber wie gesagt, wenn man mit Organisation geht, das ist nun mal so, dann sind das immer, ich will nicht sagen, befriedete Städte und Zonen, aber es ist schon.
Es wird drauf
Es,
geachtet, ja. Und
genau
ich
so ist
ertappe
es.
mich leider selber auch immer, wenn ich an bestimmte Reiseziele denke. Bei mir ist das zum Beispiel immer Mexiko. Und wenn ich nur einmal anfange, da irgendwas zu googeln, und dann kommen gleich wieder Touristen im Touristenort, Opfer von Überfall oder Drogenkartell. Und ich merke es ja selber, wie ich dann gleich denke, ach nee, okay, ich fahre doch nicht nach Mexiko und fahre,
Ja, unsere
ne?
Schüler, unsere Highschool-Schüler sind mit euch in Mérida, Traum ist
Ja,
in Yucatán.
eben.
Die Eltern holen sie ab und sagen, bloß gut, dass wir unser Kind hab abgeholt. Jetzt wissen wir wenigstens, warum unser Kind nicht nach Hause wollte. Sagt wohl alles
Ja,
aus.
naja. Und ich betreue auch noch das Highschool-Programm in Südafrika. Also ich kenne diese Besorgnisse der Eltern, ja, und die Vorurteile, die man gegenüber von einem Land haben kann. Und ich war auch dort und mir wurde auch gesagt, nimm nur die Taxen, die schwarz sind. Sei niemals nach 18 Uhr allein unterwegs und für jeden noch so kurzen Weg nimmst du bitte ein Taxi und läufst das nicht, egal wo du bist. Und ich habe mich dran gehalten und man wird ja dann auch mutiger, weil man merkt ja, es ist ja hier doch eine ganz normale Stadt. Hier leben auch Leute und Familien und kleine Kinder, ja, und nicht alles, was in den Medien ist, ist immer doch so repräsentativ.
Ja, Luca, die war ja in Kapstadt mit euch und die sagte dann auch, die sagte, was mich so aufregt, es wird immer, Südafrika wird mit Gewalt und Sicherheit verbunden. Die sagte, aber keiner regt sich über die Ungerechtigkeit auf. Und die sagte, das ist das viel größere Problem, dass Kinder keine Chance haben, sich zu entwickeln. Die sagte, ich bin durch Slums gegangen mit ihrer Gastfamilie, weil sie das wollte. Die hat in reichen Viertel gewohnt. Die sagte, da waren nur Weiße, aber die sagte, wenn du das siehst, die wirklichen Probleme spricht keiner an. Es geht immer nur Gewalt, Sicherheit und. Die Menschen werden abgestempelt. Alles Verbrecher, Drogendealer und was weiß ich nicht alles. Genauso wie sie jetzt eine Familie sagt, nach Texas lasse ich mein Kind nicht, die ballern nur rum. Da habe ich gesagt, das ist ja interessant. Haben Sie in Texas gewohnt? Nö. Ich meine, aber Sie haben Freunde, die dort wohnen? Nö. Woher wissen Sie, dass die rumballern? Das hört man ja. Das ist so ein bisschen deutsch. Egal. Janine, du hast uns jetzt über die fantastischen Möglichkeiten an College erzählt, welche Mehrwerte es bringt, dass ich mal die Möglichkeit habe, mein Leben selbst zu gestalten, dass ich mal weiß, wo mein Weg beruflich hingeht. Kommen wir doch mal, ich sage immer zu den Eltern, es ist das falsche Wort, Kosten. Es ist die beste Investition in das Kind oder in dich selbst. Was investiere ich denn an den College? Ich habe einen riesen Mehrwert. Natürlich schlägt sich das in der Investition nieder. Aber gib mal so ein paar Eckdaten. Ich möchte unseren Zuhörern sagen, wir sind jetzt September 2024. Also das sind jetzt keine Festpreise für die nächsten 30 Jahre. Momentan, Inflation ist zwar etwas verlangsamt, aber bisher kennen wir eigentlich nur Preise, die nach oben gehen. Aber damit unsere Eltern und Zuhörer mal so ein paar Eckdaten haben, auf was muss man sich circa einstellen?
Ja, also es ist ein kostenintensives Programm, so viel vorab. Bildung in den USA ist teuer. Das ist ein hohes Gut. Und die Colleges, die haben auch hohe Studiengebühren, aber das ist immer noch nur ein Drittel von dem, was man einer richtigen Universität in den USA zahlen würde. Also das ist schon eine der günstigsten Hochschulformen dort. Wir haben für die Colleges auch Paketpreise, so wie man das vom Highschool-Programm kennt. Das heißt, der Flug ist dabei, die Unterkunft ist dabei, die Studiengebühren, die Betreuung und so weiter, Flughafentransfer, Basisversicherung, das ist inkludiert. Ein Semester, ich sag mal, zwischen 12.000 bis 15.000 € beträgt die Programmgebühr. Und bei 2 Semestern sind wir durchaus bei 25.000 bis 27.000 € Programmgebühren. Ich sage deshalb immer noch mal Programmgebühr, weil da kommt natürlich noch ein bisschen was dazu. Das Visum kommt noch dazu. Taschengeld für vor Ort nicht zu unterschätzen. Man möchte viel machen, man möchte jedes Wochenende mal vielleicht irgendwo hinfahren. Wenn ich im Wohnheim wohne oder im Apartment, muss ich mich selbst verpflegen. Sprich, ich muss auch einkaufen gehen und habe vielleicht nochmal $100 Ausgaben die Woche nur für Essen und Trinken. Ja, und das sind die Kosten, die ja dann auch noch dazukommen. Der Preis in Kanada für so ein 8 Wochen Kurzprogramm sind 2.700 Euro. Das ist die reine Studiengebühren, also Kursgebühr. Und die Unterkunft in einer Gastfamilie ist ja immer das preisgünstigste, was du machen kannst. Und du hast da auch schon Halbverpflegung mit dabei. Da bist du ungefähr bei ja noch unter 2.000 Euro für die 8 Wochen.
Plus Flug.
Ja, plus Flug, genau. Also in Kanada war nicht so ein Paketpreis, weil viele auch gar keine Unterkunft zum Beispiel über uns buchen, das eigenständig organisieren. Deshalb verkaufen wir da die einzelnen Bestandteile separat.
Ich würde mal sagen, 2, 3 Monate kann man sich, ich denke mal, könnte man sich leisten. Ich sage ja auch immer, was hast du für ein Verhältnis zu deinen Großeltern? Meine Mutter hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und dann sage ich, rede mit deinen Großeltern, die freuen sich, wenn du in die Auslandspläne sie involvierst. Und wenn die sagen, wir wollten dir schon immer mal sagen, dass du der Stern an unserem Abendhimmel bist, wir unterstützen dich natürlich, dann sagst du, da freue ich mich, Oma und Opa, aber was kann ich für euch tun? Leben ist geben und nehmen. Gibt es Förderungen, Stipendien bei der Finanzierung? Schüler-Auslands-BAföG gibt es nicht, weil das gibt es erst nach einem halben Jahr und dann muss man auch bestimmte Regeln erfüllen. Wie du schon am Anfang sagst, ist ja das so ein Zwischenprogramm. Also gehen wir mal davon aus, kein Schüler-BAföG, gibt es Förderung, Stipendien? Sicherlich nicht auf die Kürze der Zeit.
Genau, also hier in Deutschland wüsste ich jetzt von keinem Stipendium. Was die Colleges direkt haben oder selbst haben, die bieten den internationalen Studenten auch Stipendien an. Das sind aber wirklich kleine Beträge. Das ist vielleicht für ein Semester Stipendium von $1.000. Ja, aber gut, haben oder nicht haben, das wäre schon wieder Taschengeld für 3 Monate. Und man soll sich ruhig bewerben. Ja, auch da haben die jetzt nicht sehr viele Anforderungen, die man erfüllen muss. Ja, aber ansonsten Stipendium ist sehr schwierig. Das Kindergeld wird weiter ausgezahlt, weil man muss ja nur einen Kurs, ich glaube, einen Umfang von 10 Wochenstunden belegen, um das weiterzukriegen. Das haben wir ja locker hier bei dem Programm. Ja, und in den USA kannst du dir ja noch einen Job suchen. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Das ist dann noch ein bisschen was, was man vor Ort dazu verdienen kann. Aber das sind natürlich auch keine Unmengen oder das deckt nicht die gesamte Programmgebühr, sondern eher so das Taschengeld.
Bei uns ist es ja so, auch die Highschool-Schüler, da freuen sich immer die Eltern. Die animiere ich ja alle dazu, dass sie sich einen Nebenjob suchen. Und wenn die in Bäckereiketten gehen und so weiter, weil ab 18 kann ich erst in die Gastro-Szene richtig eintauchen. Und die Eltern freuen sich dann, rufen mich auch an, mein Kind hat einen Nebenjob, weil die Eltern, die Schüler sind ja auch nicht dumm. Dann sagen die, liebe Mama, lieber Papa, was soll ich denn? Soll ich arbeiten gehen oder soll ich gute Zensuren mit nach Hause bringen? Aber ich sage immer, du bringst 1.000, 2.000, steuerst du bei. Da zeigst du deinen Eltern, dass du das auch willst, damit die auch mal wieder in Unternehmen reinkommen. Noch ein Thema, ein sensibles. Mama, Papa möchten, auch wenn es kurz ist, das Kind besuchen, weil sich Mama, Papa einbildet, mein Kind will mich sehen.
Das ist kein Problem. Ich finde die Frage immer ein bisschen lustig, wenn ich das gefragt werde. Natürlich können die Eltern zu Besuch kommen. Also wir haben bei dem Programm überhaupt keine Vorgaben von unseren Partnern vor Ort. Du darfst rumreisen, die Eltern können kommen und jetzt nicht nur zu Programmende, die können auch zwischendurch kommen oder dich hinbringen. Kein Problem. Wenn ich was anderes sagen soll, damit die Eltern nicht kommen, muss man mich vorher darum bitten. So unter 4 Augen. Nein, Spaß beiseite. Ja, ist natürlich möglich. Machen auch ganz viele von unseren Familien, dass sie, ne, noch einen gemeinsamen Urlaub oder so nach Programmende dort ranhängen. Mit dem Visum darfst du ja, also das Visum läuft im Grunde mit dem letzten Vorlesungstag dann auch aus. Und ab da darfst du noch bis zu 60 Tage im Land bleiben. Das ist die sogenannte Grace Period. Und das ist die Zeit, die man dann zum Reisen nutzen kann und wo die Eltern dann bestenfalls auch dazukommen. Also mitten im Programm dazukommen, ist vielleicht persönlich bisschen schwierig, einfach wenn man dann wieder so rausgerissen wird aus seiner Entwicklung da vor Ort, die man ja eigentlich allein stemmen will. Also ich empfehle so einen Besuch von den Eltern und auch Freunden eigentlich immer erst zum Programmende hin. Ja, weil sonst, wenn die zwischendrin kommen und dann abreisen, dann fällt man vielleicht doch wieder in ein tiefes Loch. Ja, weil man wieder so viel Kontakt zur Heimat dadurch hatte und das ist nicht so empfehlenswert.
Also bei mir wird prinzipiell verboten, während es, auch wenn es ein ganzes Highschool-Jahr ist, und ich werde auch bei dem Verbot bleiben, weil ich sehe jedes Mal die dankbaren Blicke des Kindes, welches am Tisch sitzt.
Ja.
Und für mich ist der Schüler wichtig, das Kind ist wichtig. Wir kämpfen für Schüler und ich sage auch immer wieder, egal ob 3 Monate oder ein Jahr. Das ist ganz einfach mal die Zeit für ihr Kind. Und ich sage auch immer wieder, weil wir hatten ja auch schon Fälle, jeden Tag Anrufe und so weiter. Ich habe gesagt, ihr Kind bestimmt, wann Sie Kontakt aufnehmen. Ich habe gesagt, bitte setzen Sie Ihr Kind nicht unter Druck. Immer wieder anrufen. Das Gras sagte auch gerade Julia aus Australien. Der Vater hat sich dann bei der Rückkehr entschuldigt. Fast ein halbes Jahr haben die jeden Tag telefoniert. Das gefällt dir doch nicht. Aber es sind deine Eltern und aus dem Grund. Okay, Janine, wir sind am Ende. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, ich habe hier noch ein paar Insider-Informationen, Insider-Tipps, die ich unbedingt noch weitergeben möchte an Eltern, junge Menschen?
Hab ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich die gar nicht weitergeben, weil dann hat man wieder bestimmte Erfahrungen an das Programm und man soll ganz unvoreingenommen daran gehen und seine eigenen Insider-Tipps da rausholen. Wie wär's denn
Janine, da
damit?
sind wir eine Wellenlänge. Ich sage, wenn du ins Flugzeug steigst, du hast keine Erwartungen, du hast keinen Plan. Du nimmst alles mit, was du bekommst. Und seit einigen Wochen sage ich, egal ob das nun Abiturienten sind, die ihr Auslandsjahr, Work and Travel oder sonst was machen, oder das Highschool-Jahr, sage ich immer, das Einzige, was du dir von deinem Auslandsjahr merkst, hör mir jetzt bitte zu, ist dein Abflugtermin.
Ja.
Ich sage, es ist doch völlig egal, was ich dir erzähle. Das kann rosarot sein, das kann schlimm sein. Du hast so und so keine Ahnung, was dich erwartet. Und
Genau.
genauso ist es auch bei 3 Monaten. Das Schöne ist doch, dass du am internationalen Leben teilnimmst. Weil im Grunde genommen das College und die Lehrpläne sind für mich sekundär. Es ist wirklich mal raus aus der Komfortzone. Und das alles zu erleben unter komplett fremden Menschen, die dich nicht kennen. Die dich auf einmal so nehmen, wie du bist, das kennst du gar nicht. Jeder hat Erwartungen an dich. Dann sagen die Eltern, nee, nee, wir haben keine Erwartungen. Ich meine, ihr Kind weiß, wenn die Zensuren halbwegs stimmen, hat es Ruhe. Ist doch auch eine Erwartung. Ja, die Zensuren müssen schon stimmen. Da haben sie recht.
Ja, genau.
Okay, liebe Zuhörer, das war unser wunderbarer Podcast mit Janine Herrmann. Sie haben gesehen, College-Besuch. Total easy, wenn man Janine Herrmann an seiner Seite weiß. Tolle Betreuung, liebevoll, mit mütterlichem Charme, darf ich so sagen?
Wenn es so sein muss, wenn es
Ja,
hilft.
auch die Eltern brauchen eine Schulter.
Na
Das ist doch
klar.
so. Eine Mama hat mich jetzt angerufen, die war so begeistert, ihr Kind hat eine Gastfamilie in Lake Placid bekommen und die sagte, Herren, vielleicht wissen, was das Schöne ist. Die Gastmama ist aus Leipzig. Mit der konnte ich richtig reden. Emotional. Ich habe gesagt, wie ihr Englisch ist doch so makaber. Ja, aber die ist aus Leipzig. Okay, dann liebe Zuhörer, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich. Bleiben Sie gesund. Alles Gute Sie. Tschüss.
Tschüss und auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen ja, begeistern konnte für so ein College-Programm.